ARD. Der Tag in Berlin und Brandenburg. Der Podcast mit dem Neuesten aus der Region.
Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Bernhard Kempf. Seit 2019 schon fühlt der sogenannte Berlin-Monitor der Hauptstadt alle 2 Jahre den Puls. Wie denken die Menschen hier über Demokratie? Welche Vorurteile haben sie? Wie sieht es aus mit Extremismus und mit Diskriminierung? Heute hat Berlins Sozialsenatorin Kiesel-Tepe die aktuellen Zahlen dieser repräsentativen Umfrage vorgestellt und die geben Anlass zur Sorge, denn die Zustimmung zur Demokratie bröckelt, Vorurteile und Hass sind weit verbreitet. Landespolitikreporterin Sabine Müller mit den Einzelheiten.
Dann haben wir noch eine Anfrage von einem Träger der Jugendarbeit in Spandau. Die möchten nämlich ein demokratisches und diversitätsorientiertes Leitbild entwickeln.
Diese Runde kennt sich aus damit, wie die Hauptstadt und ihre Menschen ticken. Ans mobile Beratungsteam der Stiftung SPI wenden sich zum Beispiel Vereine, die Demokratieverständnis fördern wollen und dabei Hilfe gebrauchen können. Der Bedarf ist groß. Projektleiterin Ann-Sophie Susen.
Wir bekommen schon von unseren Beratungsnehmenden geschildert, dass nicht nur demokratieskeptische, sondern demokratiefeindliche Äußerungen, auch diskriminierende Äußerungen sehr viel offensiver in den letzten Jahren geäußert werden. Also die Stimmung ist da schon angespannter geworden.
Die aktuelle Berlin-Monitor-Studie zeigt, dass die Zustimmung zur Demokratie in Berlin auf einem neuen Tiefpunkt ist. Zwar sagen immer noch 86%, die Demokratie sei das beste System und 62% sind insgesamt zufrieden. Aber die Werte sinken. Große Sorge bereitet den Studienmachern, dass die prodemokratische Haltung bei vielen nicht gefestigt ist. Etwa 40% der Berliner Bevölkerung seien offen für autoritäre Alternativen, wie einen starken Führer oder ein Einparteiensystem. Berlins SPD-Sozialsenatorin Chantal Kiesel-Tepe bewertet die Zahlen als Warnsignal.
Wir sehen in diesen Ergebnissen, dass die Demokratie keine Selbstverständlichkeit mehr ist, sondern die Haltung zur Demokratie immer fragiler wird.
Die Studie, für die rund 2000 repräsentativ ausgewählte Berlinerinnen und Berliner befragt wurden, zeigt außerdem, Nationalismus und Rassismus sind weit verbreitet. Eine Mehrheit findet, Deutschland solle endlich wieder Mut zu einem starken Nationalgefühl haben und mehr Macht in der Welt. Ein Schwerpunkt der Studie war Antisemitismus, der in Berlin größer ist als anderswo und weiter als zentrales Risiko für die demokratische Kultur angesehen wird. Offenen Judenhass artikuliert etwa jeder Zehnte, mehr als jeder Vierte findet den Einfluss der Juden zu groß. Vorurteile und Hass erfahren auch Sinti und Roma. In Berlin stimmen zwischen 30% und 45% der Menschen ausgrenzenden oder abwertenden Aussagen zu, etwa dass Sinti und Roma weniger zivilisiert seien und aus den Innenstädten verbannt werden sollten. Alina Wojnea, Berlins Ansprechperson zu Antiziganismus, nennt die Ergebnisse erschreckend, aber nicht überraschend.
Sie zeigen, dass ein erheblicher Teil der Berliner Bevölkerung der Exklusion von Sinti und Roma zustimmt und ihnen auch die Mitschuld für diese Situation gibt.
Wojneas Forderung, es brauche mehr demokratische Bildung. Diesen Schluss zieht auch Senatorin Kiesel-Tepe aus den Zahlen.
Deshalb ist es auch so wichtig, die demokratischen Strukturen zu stärken. Deshalb braucht Berlin aus meiner Sicht ein Landesdemokratiefördergesetz.
Die Grünen fragen, warum das Gesetz nicht längst da ist und der Zivilgesellschaft den Rücken stärkt. Nach längeren Diskussionen mit der CDU hat Senatorin Kiesel-Tepe das Gesetz vor kurzem auf den Weg gebracht und will es noch vor der nächsten Wahl verabschiedet sehen. Ob das klappt, ist aber unklar.
Sabine Müller war das über die Ergebnisse des aktuellen Berlin-Monitors. Berlins Hochschulen rotten, was ihre Gebäude betrifft, schon seit vielen Jahren vor sich hin. Der Sanierungsstau, der wird immer größer, wird aktuell auf über 8 Milliarden Euro geschätzt. Die Hoffnung ruht jetzt auf einer extra gegründeten Baugesellschaft, die für alle Hochschulen zusammen Gebäude sanieren und bauen soll. Das finden im Prinzip alle Beteiligten gut. Der Referentenentwurf des Senats für diese Hochschulbaugesellschaft wird von den Unis allerdings scharf kritisiert. Ute Schumacher und Boris Hermel aus der Landespolitikredaktion dazu.
Die Kernidee der Hochschulbaugesellschaft ist die. Diese Gesellschaft kümmert sich darum, alle Berliner Hochschulgebäude nach und nach zu sanieren und wenn nötig neue Häuser zu bauen. Bislang macht das jede Hochschule selbst, hat aber zu wenig Geld. Die Hochschulbaugesellschaft soll Sanierungen und Neubau über Kredite finanzieren. Die wiederum soll sie bedienen können, weil sie Miete nimmt für jedes Gebäude, das die Unis nutzen. Soweit, so einfach vom Prinzip. Die Unis sehen da aber eine riesige Gefahr, die nicht nur die Präsidentin der TU, Geraldine Rauch, in der Anhörung im Wissenschaftsausschuss des Abgeordnetenhauses erregte.
Die Hochschulen sind, ich sag's, leergelutscht mit den geänderten Hochschulverträgen. Wir stehen mit dem Rücken zur Wand. Wir können nicht aus den gekürzten Mitteln zusätzlich Mieten aufbringen. Und wenn es dafür gerade überhaupt keine Idee gibt, dann beruhigt mich das gar nicht, wenn man sagt, das diskutieren wir dann mal in einem halben Jahr.
Wissenschaftsstaatssekretär Henry Marx hatte davor gesagt, dass nicht alles im Gesetzestext geregelt werde. Einiges solle auch später auf Basis des Gesetzes vereinbart werden, sagte Marx und wagte eine Prognose.
Ich wage mal zu behaupten, dass die Senatsverwaltung für Wissenschaft keinen Gesetzesentwurf eingebracht hätte, in dem drin steht, das muss jetzt bitte aus dem eigenen Fleisch geschnitten werden. So.
Dass eine Hochschulbaugesellschaft grundsätzlich der richtige Weg ist, davon sind alle im Abgeordnetenhaus vertretenen Parteien überzeugt. Genauso wie die Hochschulvertreter. Und das auch, weil in Österreich so eine Gesellschaft die einst maroden Unigebäude inzwischen durchsaniert hat. BIG heißt die Gesellschaft. Sie wurde allerdings bereits vor 34 Jahren gegründet. Jenseits der Frage, wer genau die Miete bezahlt, erklärt Maximilian Pammer vom BIG, wie sie arbeiten, am Beispiel eines neuen Uni-Gebäudes in Graz.
Graz Center Physics waren wir gerade. Ab 2030 wissen die Grazer Uni, sie bekommen die notwendigen Mietmittel in ihr Budget. Damit ist für sie auch planbar und alle konzentrieren sich auf die Projektumsetzung.
Rund 20% der eingenommenen Miete verwendet die BEG wieder für neue Sanierungen oder Unigebäude. So hat Österreich über das Modell seine Unigebäude durchsaniert. Im Berliner Abgeordnetenhaus werden jenseits der Finanzierung noch einige andere Punkte an dem vorliegenden Referentenentwurf für eine Hochschulbaugesellschaft kritisch diskutiert. Die Unis möchten beispielsweise in allen Gremien vertreten sein, was der Referentenentwurf aus ihrer Sicht aktuell noch nicht hergibt. An dem Entwurf soll nun weitergearbeitet werden, sagt die Wissenschaftsverwaltung, bevor in einigen Wochen der Senat einen Gesetzentwurf beschließen kann. Nach dem Wunsch der schwarz-roten Koalition soll das Gesetz zur neuen Hochschulbaugesellschaft noch vor der Wahl im September im Abgeordnetenhaus beschlossen werden.
Ein Beitrag von Boris Hermel und Udo Schumacher aus der Landespolitikredaktion war das.
Und jetzt aus dem Getümmel und dem Grün. Die besondere Geschichte. Präsentiert von der Tag im Fernsehen. Montags bis freitags ab 18 Uhr im RBB. Und in der ARD-Mediathek.
Von Heimke Burkhardt und Silja Sodke. Nichts für schwache Nerven, wenn in internationalen Kinoproduktionen fiese Wunden, abgetrennte Gliedmaßen oder gruselige Gestalten zu sehen sind, dann haben da vermutlich zwei Berliner Maskenbildner ihre Finger im Spiel. Jörn Seifert und seine Kollegin Tamar Aviv kreieren Special Effect Make-up, stellen täuschend echte Menschen, Gliedmaßen oder Verletzungen her. Oder, wie Jörn Seifert es ausdrückt,
wir tun dem Menschen alles Mögliche an. Wir können sie zerteilen, wir können ihnen Körperteile abtrennen, wir können aber auch zusätzliche Körperteile hinzufügen. Extra Ohren, extra Arme. Wir sind da sehr flexibel.
Seit 20 Jahren sind die beiden Künstler mit ihrem Studio Twilight Creations weltweit erfolgreich. Ihre Make-up-Spezialeffekte erschaffen die perfekte Illusion. Dafür reicht die reine Optik nicht aus, erklären Tamar Aviv und Jörn Seifert anhand einer von ihnen geschaffenen Babypuppe auf den ersten und auf den zweiten Blick nicht von einem echten Säugling zu unterscheiden. Weil?
Dass das Gefühl eben ist, du hast hier jetzt ein echtes Kind in der Hand. Das heißt, du hast auch das Gewicht, du musst den Kopf immer stützen, da ist ein extra Gewicht drin, die Haptik.
Die Beweglichkeit als solches, ne? dass der wirklich schön weich beweglich ist und das mitmacht.
Nicht der platte Gruseleffekt, sondern die wahre Authentizität ist den beiden Maskenbildnern und ihrem Team wichtig. Das erfordert Geschick und Geduld. 3 Tage zum Beispiel braucht Mitarbeiterin Luna Kaiser für die Echthaarfrisur eines Kinderköpfchens mit Hilfe einer feinen Nadel.
Also das ist so eine kleine Spitze. Das war meine Perlnadel und da ist so ein kleiner Sattel und dann fange ich damit das Haar auf und steche es rein.
Und zwar jedes der mehreren tausend Haare einzeln.
Das Besondere am Art Finishing, wie zum Beispiel beim Haarestechen, ist, dass es gegen Ende manchmal einen Moment gibt, in dem man sich fast selber so austrickst und man wirklich denkt, dass es real ist und das ist einfach wahnsinnig schön.
Der internationale Erfolg spricht für ihre Qualität. Für einen Harry Potter Teil haben sie die Kobolde der Gringotts Bank geschaffen und an den Schuppen der Schlange Nagiri mitgearbeitet. Für die Erfolgsserie Game of Thrones haben sie die Masken gestaltet. Am Set des deutschen, später vierfach Oscar-prämierten Kriegsdramas Im Westen nichts Neues musste Tamar Aviv sich 20 Meter in die Höhe wagen.
Eine Leiche, die wir gebaut haben, hing an einem Ast. kopfüber. Und ich komme halt ans Set und mir war nicht klar, dass ich dann auf diesen Steiger muss, um dann das letzte Fresh-up, das Dressing noch zu machen. Und dann turnst du da auf diesem Steiger rum und versuchst irgendwie Blut an gewisse Stellen dann zu drapieren.
Perfektion im Vorfeld ist der Schlüssel zur perfekten Illusion im Endprodukt. Wie die einer weiteren Leiche, die Jörn Seifert und Tamar Aviv für den ARD-Mehrteiler Die Toten von Marno geschaffen haben. Diese Leiche finden die TV-Ermittler kopfüber in einer Toilettenkabine hängend.
Das heißt, der musste in der Lage sein, den Kiefer zu bewegen, zu öffnen. Da wir so von leicht unten filmen, machen wir, detailverliebt wie wir sind, auch Nasenhaare zum Beispiel in die Nase, färben das schwarz, stechen da Haare rein. Und der Schlund, der Mund, die Zähne, die Zunge, das muss ja alles auch dann hergestellt werden, angefertigt werden, weil das so ein detaillierter Shot war.
Doch wird dieses Kunsthandwerk trotz fortschreitender KI überleben?
Die KI kann sich nicht irgendwas ausdenken. Wir sind und wir bleiben die Erschaffer dieser Illusion, dieser Transformation, dieser Charaktere. Und um so einen Charakter zu entwickeln, brauchst du ein künstlerisches Auge. Und das hat die KI nicht. Und das wird sie auch nicht bekommen.
Und ohne dass es den allermeisten Zuschauern auffallen wird, werden die Berliner Special-Effekt-Künstler auch künftig mit ihren gruseligen und perfekten Illusionen zum Erfolg zahlreicher Kino- und Serienproduktionen beitragen.
Der Winter, so scheint es jedenfalls im Augenblick, ist vorbei. Doch die Spuren liegen unübersehbar auf den Gehwegen. Tausende Tonnen Split. Wer räumt den jetzt eigentlich weg und vor allem, wie lange braucht es? Antworten hat unser Reporter Jasser Speck bei der Berliner Stadtreinigung gesucht.
Uwe Hoffmann ist auf dem Weg zu seiner Schicht bei der Berliner Stadtreinigung. Er wirkt entspannt, wirft seine Umhängetasche lässig über die Schulter. Das war vor einer Woche noch ganz anders. Da war er rund um die Uhr im Winterdienst Dauereinsatz.
Entweder haben wir um 1 Uhr Dienstbeginn gehabt oder um 3 oder um 5. Da wir immer in Rufbereitschaft sind, sind wir eigentlich fast wie 24/7. Ja. Wochenenden, man kann nicht planen. Ne? Das ist halt, man ist halt auf Bereitschaft.
Die Mitarbeitenden der BSR haben in diesem Winter 3-mal so viele Arbeitsstunden abgeleistet wie üblich. Die Länge des Winters und die Glätte seien dabei die größten Herausforderungen für seine Kolleginnen und Kollegen und ihn gewesen, sagt Hoffmann. Und nun steht schon die nächste Aufgabe an: sauber machen.
Der Split muss erstmal von den Straßen runter, ne? Ist doch sehr viel zusammengekommen.
Der Split muss weg. Alleine die BSR hat 4.500 Tonnen in der Stadt auf Gehwegen, Plätzen und Haltestellen verteilt. Wie viel private Eigentümer zusätzlich gestreut haben, dazu gibt es keine Zahlen. Es dürfte aber deutlich mehr als in den Vorjahren gewesen sein. Bis das alles von den Gehwegen und Straßen gekehrt ist, wird es noch etwas dauern, sagt Axel Koller, Leiter der Straßenreinigung bei der BSR.
Wir haben intern das Ziel, das haben wir in jedem Jahr, dass wir so bis an Ostern ran mit der Grundreinigung der Stadt fertig sein wollen. Wir werden in diesem Jahr Ressourcen verstärken. Wir werden uns vielleicht noch zusätzliche reinholen, um dieses Ziel zu erreichen. Das ist aber ein sehr, sehr sportliches Ziel, was wir uns gesetzt haben. Aber wir wollen es schaffen.
Zunächst werde man die Innenstadt vom Split befreien. Dann folgen die Außenbezirke, so Koller. Weiter beschäftigen wird sich die Stadtreinigung auch mit der Kritik am Winterdienst. Tagelang spiegelglatte Gehwege, Eigentümer, die ihrer Streupflicht nicht nachkamen und der Ruf, die BSR solle übernehmen.
Wir machen das aber jedes Jahr so nach dem Winter, dass wir uns zurückziehen, dass wir alle Beteiligten, also auch die Operativen, die Einsatzkräfte, die Führungskräfte zusammennehmen und eine Rückschau zum Winter machen, was wir im nächsten Jahr besser machen können.
Grundsätzlich sei Koller aber sehr zufrieden mit seinen orange gekleideten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Einer von ihnen, Uwe Hoffmann. Der muss jetzt zwar den Split zusammenkehren, freut sich aber, dass die eisigen Nachtschichten vorbei sind.
Dieses Wochenende mal so ausschlafen und man weiß, es ist erstmal vorbei, ne?
Einmal ausgebrachter Split kann übrigens nicht wieder als Streugut verwendet werden, weil der Split nicht mehr spitz, sondern abgenutzt ist durch die vielen Menschen, die auf ihm laufen. Er kommt nach einer Reinigung dann beim Straßenbau zum Einsatz.
Also, wir haben es gehört, der Split muss weg, aber das erfordert Geduld. Anfang April, diesen Termin hat die Berliner Stadtreinigung in Aussicht gestellt. Jasser Speck berichtete und das war der Tag in Berlin und Brandenburg.
Die nächste Ausgabe nicht verpassen. Gleich mal abonnieren und weiterempfehlen. Und einen Podcast mit etwas mehr Ballgefühl gibt es immer montags beim Hauptstadtderby. Hier widmen sich Ur-Unioner Christian Beek und Hertha-Ikone Axel Kruse jede Woche den beiden großen Fußballclubs der Hauptstadt. Überall, wo es Podcasts gibt und in der ARD-Audiothek.